Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Schön, dass ihr alle dabei seid und ich freue mich ganz besonders auch, dass meine beiden Co-Blogger dabei sind. Nämlich zum einen haben wir Duspra. Hallo Duspra.
Hallo über das neue Mikrofon, was uns der Blogchef zur Verfügung gestellt hat. Ich kämpfe noch ein bisschen damit, aber vielleicht klappt es ja und ihr könnt mich hören. Guten Abend.
Wir hören dich schon mal. Und wir haben dabei Rick heute mit Fancy Headset. Hallo Rick.
Ja, hallo. Mikrofone sind heute auch mein Top-Thema. Mein Laptop-Mikrofon funktioniert plötzlich nicht mehr. Es hat gerade eben den Geist aufgegeben. Deswegen habe ich dieses sexy Headset heute. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ja, die Podcast-Menschen sehen es ja zum Glück nicht.
Genau, die begrüßen wir nämlich auch und wir begrüßen alle, die uns jetzt hier gerade live zuschauen oder auch im Nachgang zuschauen. Und wir können schon mal, weil Andreas hier gerade schon einen Kommentar abgesetzt hat, schon mal ankündigen, dass wir nachher noch einen Überraschungsgast bekommen in hoffentlich gar nicht allzu langer allzu weiter Zukunft. Herzlich willkommen an alle, die ihr zuschaut, entweder heute hier am Freitagabend live oder auch dann zeitversetzt oder uns als Podcast hört und alle, die jetzt live zugucken. Viele nutzen das ja schon fleißig, schreibt uns gerne direkt Kommentare hier. Wir versuchen, die auch mit im Blick zu behalten. Duspra versucht auch, mir dabei ein bisschen zu helfen. Und Christoph hat mich gebeten, dass ich noch eine Ansage mache, beziehungsweise er hat vermutet, dass ich das schon vorher gemacht habe, weil Christoph vermutet, dass wir ganz besonders professionell sind und nicht weiß, dass wir alle um 17.59 Uhr und 55 Sekunden hier reinstolpern. Deshalb sage ich es jetzt hier live on air. Bitte alle kurz fassen, bitte Handy stumm, bitte nicht auf den Tisch hauen, ganz besonders. Und wenn ich Duspra gerade so beobachtet habe, bitte auch alle im Bild bleiben mit dem Kopf. Und ansonsten danken wir natürlich am Anfang dieses Streams auch noch unserem Sponsor Katjes dafür, dass sie die Livestreams und unsere YouTube ESC Kompakt Lives unterstützen. So. Damit haben wir, glaube ich, alle Vorabinformationen geliefert, beziehungsweise ich kann vielleicht noch kurz sagen, falls ihr das bislang noch nicht gemacht habt, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr unseren YouTube-Kanal oder den Podcast abonniert, sodass ihr dann auch keine Folge mehr verpasst, denn heute haben wir schon wieder Ärger bekommen auf Twitter, X, vormals Twitter, mit dem Kommentar, ach, die gibt's ja auch noch oder euch gibt's ja auch noch oder so ähnlich in Bezug auf den Livestream. Da hat wohl jemand unseren Livestream beim die letzten Male verpasst. Und genau, Duspra, du fühlst dich hier ganz frei als Regisseur. Das freut mich schon mal. Ja, Rick, liegst du im Bett?
Ja.
Klare Frage, klare Antwort. Mehr müsst ihr ja, mehr musst du auch gar nicht sagen jetzt.
Ja, es ist einfach ein Glücksgefühl. Hier gerade.
Ja, wie geht's euch denn eigentlich? Jetzt habe ich schon so lange geredet und sagt ihr doch auch mal was. Rick, wie geht's dir so im Bett?
Mir geht's gut. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen bequemen Platz bei einem Live. Und ja. Doch, mir geht's gut. Ich war halt tatsächlich noch vor ein paar Tagen ziemlich erkältet und ich bin auch immer noch nicht so ganz fit. Vielleicht hört man es so leicht in meiner Stimme. Deswegen dachte ich mir, heute mal ein bequemer Platz.
Hast du dir verdient. Und du, Duspa, wie geht's dir?
Ach, ich sag mal so, es gibt ja Höhen und Tiefen, ne? Und man ist mal schneller gereizt und mal nicht. Aber ich freue mich natürlich, dass wir jetzt in die fünfte Saison nochmal richtig reinstarten. Ihr hattet ja, glaube ich, schon mal irgendwann ein ESC Kompakt Live und jetzt kommen ja noch News über News und Neuigkeiten. Also deswegen wir uns heute jetzt hier zusammengefunden haben. Das war ja in dieser Woche die Nachricht, die dann da kam. Und insofern denke ich mal, das Tempo zieht an, die Stimmung wird besser, die Dynamik greift. Der ESC 2024 ist spürbar und das wollen wir natürlich mit euch allen teilen. Und insofern kann es einem nur gut gehen. Und es ist Wochenende.
Ich habe aber so ein bisschen in den Zwischentönen rausgehört, dass wir dich vielleicht mal mit Samthandschuhen heute anfassen sollten. Weil wenn du schon davon sprichst, wie leicht oder schnell man gereizt ist, sind das ja nicht die besten Vorzeichen.
Ja, Samthandschuhe
bitte. Okay, wir geben unser Bestes, dich nicht zu verärgern. Und schön, ich habe gerade hier schon im Chat gelesen, dass sogar auch ich will zum ESC-Kandidat innen zuschauen oder zumindest eine, denn Anne ist hier offenbar dabei. Also viele Grüße, Anne. Schön, dass du auch eingeschaltet hast und wir freuen uns drauf, was wir so in Zukunft von dir sehen und hören werden. Ich würde aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast es gerade anmoderiert. Es kommen natürlich gerade ganz viele ESC-News und es kamen jetzt eben gerade diese Woche auch einige News zur deutschen Vorentscheidung, das deutsche Finale 2024 und der vorgeschalteten Mediathekensendung Ich will zum ESC, Ausrufezeichen. Und da wollen wir natürlich ausführlich drüber sprechen. Ich würde nur jetzt nochmal diese Extra-Runde drehen, denn mit euch beiden haben wir ja wirklich Experten hier, die aus erster Hand erfahren haben, wie eigentlich so generell der Stand in Sachen Vorentscheidung ist. Denn ihr beiden wart beim ECG-Club-Treffen in Köln und da waren ja auch Alex Wolfslast und Stefan Leitner aus der ESC-Redaktion beim NDR und beim HR. Und schön, Sven ist auch dabei. Hallo Sven, herzlich willkommen auch an dich. Und genau, dann ich würde gern euch beide nochmal fragen, was euch jetzt mit so zwei Wochen Abstand zum Fanclub-Treffen vielleicht in Erinnerung geblieben ist, was für euch jetzt so der aktuelle Stand der deutschen Vorentscheidung generell ist. Denn, dass es da noch so eine vorgelagerte Sendung gibt, das haben Alex und Stefan ja noch gar nicht rausgelassen in Köln. Deswegen, es ging ja dann sozusagen erstmal nur in Anführungszeichen um das deutsche Finale und wie da jetzt so der aktuelle Stand ist. Und vielleicht könnt ihr da mal uns alle nochmal mit reinholen, wie ihr das so in Erinnerung habt, wie jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Ich habe auch nochmal nachgelesen gerade und könnte dann gegebenenfalls ergänzen. Und genau, wir begrüßen aber ganz herzlich noch bei uns in der Runde auch Peter. Hallo Peter, du wurdest schon schmerzlich vermisst und jetzt freuen sich sicherlich alle, dass du jetzt auch da bist.
Ja, guten Abend an alle und sorry für die Verspätung. War so nicht geplant, aber manchmal spielt das Leben halt so ein bisschen, wie soll man sagen, mit kleinen Blockaden. Ich grüße euch jedenfalls herzlich alle meine Co-Blogger und auch alle Zuschauer und Zuschauerinnen.
Ich gehe davon aus, du hast einfach wieder Dinge für deinen anderen, eigentlich unwichtigeren Chef erledigt und mich deswegen warten lassen. So wie es halt immer ist, ne? Nein, schön, dass du da bist, Peter. Wir haben schon mal die ganzen Formalia erledigt, freuen uns jetzt umso mehr, dass du da bist. Und genau, Duisburg, ECG-Fanclub-Treffen. Was wurde denn da so zum aktuellen Stand der deutschen Vorentscheidung gesagt? Wer möchte beginnen? Niemand möchte mehr was sagen. Duspa?
Also ich kann anfangen. Du hast ja die Pointe schon vorweggenommen, dass sozusagen weder von Alex noch von Stefan etwas zu Ich will zum ESC zu vernehmen war. Kannst mich nicht so gut hören, obwohl ich das tolle Mikro habe. Nächstens nehme ich doch einfach mal wieder das andere. Du hast dein Ohr gerade so hingehalten. Kannst du mich gut hören, Benni? Nee? Doch, okay.
Also ja. Das hatte nichts mit dir zu tun, nur mit dem Essen und so.
Ach so, okay. Nee, dann ist ja alles mal gut. Das ist natürlich, sie haben ja wirklich nichts angedeutet. Oder ich müsste eigentlich nochmal durch die Mitschrift quasi gehen, ob wir da irgendwie zwischen den Zeilen was verpasst haben von dem, was sie gesagt haben. Am Ende haben sie ja eigentlich in Anführungsstrichen nur oder erstmal einen Rückblick natürlich nochmal gemacht und auf Liverpool und wie toll das mit Lord of the Lost war und unabhängig von der Platzierung. dann ging es natürlich nochmal darum, wie denn eben so ein Vorentscheid gestaltet werden kann, welche Begrenzungen es gibt und dann eben die News, wenn man so möchte, mit der hat man ja auch aufgemacht, dass eben noch 32 Beiträge im Rennen sind, darunter auch Überraschungen, potenzielle Überraschungen und da können wir verraten, dass es nicht Peter ist, sondern möglicherweise andere, noch bekanntere Persönlichkeiten in und außerhalb der Bubble. Und dass die eben jetzt von einem 20-köpfigen internationalen Jurygremium bewertet werden und dass diese internationalen möglicherweise uns noch die eine oder andere Überraschung auch kaputt machen können, wenn nämlich die großen Namen oder größeren Namen, die sich da vielleicht verstecken, da nicht durchkommen sollten. Das kann ja sein. Und ja, ansonsten, glaube ich, der Termin stand aber ja, der stand ja schon fest. Weiß ich nicht, Rick, hilf mir mal noch. War noch irgendwas, was so really new war ansonsten?
Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob es wirklich davor schon offiziell war, das mit der Sendezeit, da wurde halt, ja, war natürlich jetzt nicht, kam nicht ganz so gut an im Publikum, dass eben nicht die Primetime dafür herhalten darf, den deutschen Vorentscheid auszustrahlen. Das war so ein Punkt, den ich jetzt noch auf dem Schirm hatte.
Sondern eben wieder wieder um 22 yeah. Uhr, so wie im letzten Jahr, beziehungsweise dann ist es ja nochmal verschoben worden auf 22:20, aber genau, also wieder der späte Termin für die, die es vielleicht nicht gelesen haben.
Genau, aber die beiden haben das ja quasi, also böse gesagt, kann man sagen, schön geredet, positiv gesagt, haben sie es eingeordnet, dass es gar nicht so schlimm ist und haben natürlich gleich gesagt, also von der Würde und der Bedeutung des ESC her müsste das natürlich um 20.15 Uhr laufen. Bezüglich des Publikums, was dann am Ende abstimmt, ist es wohl besser, wenn das später käme, weil dann viele 60 plus 70 plus 80 plus wahrscheinlich schon im Bett sind, wenn es dann erst um Mitternacht zur Abstimmung geht oder so. Und ich denke, das ist so die, das war so der Gedankengang dahinter, dass das dann ESC näher wäre.
Ja, wobei ich das mit der Quote ja immer ein bisschen seltsam finde. Also wenn man natürlich danach geht, dann wäre ja irgendwie der Sendeplatz um 2 Uhr nachts, wo dann wahrscheinlich 100% der Leute die Vorentscheidung gucken, ist dann ja irgendwie so am besten.
Es ging nicht um die Quote.
Aber das war auch, also das hattest du zumindest auch so geschrieben am Rande. Also es muss auch irgendwie ein Argument
sein. Ja, dass die Quote das war auch ganz gut gesagt. War. So. Genau, weil um 20.15 Uhr wären sie ja dann gegen Let's Dance und keine Ahnung, was da alles noch so auch an anderen Entertainment-Formaten läuft und eben nach 22 Uhr sind zumindest diese anderen Entertainment-Formate auch weg. Man hat generell ein jüngeres Publikum, was dann tatsächlich auch in Deutschland ja beim ESC auch tendenziell jünger ist als sonst das klassische 20.15 Uhr-Programm bei der ARD, wo ja dann doch eher Deutschlands Alter 65 aufwärts ist.
Ja, und ich habe mir einen Aspekt noch aufgeschrieben, den ich auch ganz interessant fand, nämlich, dass wohl zumindest bislang noch relativ viel deutschsprachige Beiträge im Rennen sind, also sprich unter diesen letzten 32, das ist ja vielleicht auch eine Info. Ich habe zwei Verständnisfragen und bin mal, also die bei mir noch so ein bisschen offen geblieben sind und bin mal gespannt, ob ihr die beantworten könnt aus dem, was ihr wisst, oder ob wir uns da noch überraschen lassen müssen. Nämlich zum einen, also ich gehe, weil du hast jetzt auch nochmal die internationale Jury angesprochen und wen die dann aussortieren oder nicht. Ist es jetzt in diesem Jahr strenger als im letzten Jahr, dass am Ende die internationale Jury entscheidet, oder ist es trotzdem wieder so wie im letzten Jahr, dass die eine Empfehlung geben, also einfach sagen, den Song finden wir gut, den nicht, aber wenn dann die NDR-Redaktion sagt, die Internationalen haben jetzt Icke Hüftgold nicht verstanden, aber den wollen wir unbedingt in der Vor- oder Kader Loth vielleicht nicht verstanden, aber aus Publicity-Gründen wollen wir die unbedingt in der Vorentscheidung haben, greift die Redaktion dann da trotzdem ein, weil so hatte ich es ursprünglich mal verstanden, dass es also ganz, ganz am Ende die Entscheidung, wer dann wirklich in der Show ist, dass das die ESC-Redaktion trifft, mit eben auf Basis der Bewertung der anderen Gruppen. Peter nickt schon, weiß vielleicht auch was dazu.
Ja, genau. Ich gehe da sofort drauf ein. Ich muss noch eine ganz kurze Sache loswerden. Ich muss herzlich meine Hausgemeinschaft begrüßen. Wir hatten einen Nikolausabend bei uns mit dem Haus. Und da habe ich denen sogar in unsere Gruppe den Link gestellt. Ich hoffe, die sind nicht die ersten 8 Minuten weg, sondern sind noch da. Ich habe jedenfalls versprochen, dass ich sie herzlich grüße. Also herzlichen Gruß, BKG. Ne? So, nachdem ich das gesagt habe zu den 32, zur Antwort auf deine Frage. Also es ist jetzt so, dass es eine Shortlist gibt von 32 Songs. Aus denen rekrutieren sich die bis zu 10 Finalisten. Ne? Diese 32 Songs werden der internationalen Jury vorgelegt.
Ich gehe gleich rein mit der nächsten Verständnisfrage. 32 Acts, sprich Songkünstler, plus die 15 von Ich will zum ESC, richtig?
Die sind da nicht berücksichtigt.
Genau,
da
okay. Dann habe ich es richtig verstanden. Ein
Platz freigehalten im Finale für die Wildcard, die wir nicht Wildcard nennen dürfen. Ne? Die 32 sind jetzt der internationalen Jury oder werden der internationalen Jury vorgestellt. So haben wir es aus verschiedenen Quellen vernommen, was nicht heißt, dass es sich nicht mehr ändern kann, aber so ist es im Moment der Stand der Dinge, der Planungsstand der Dinge. Die 32 Künstler, ob die informiert sind, ich gehe davon aus. Die nicht dabei sind, ne, oder sagen wir, es gibt auch Künstler, die sich beworben haben, die weder eine Zu- noch eine Absage bekommen haben. Das wissen wir. Ne? Es gibt auch Künstler, die eine Absage bekommen haben. Na, das ist in den Nebeln von Norwegen oder auch in den Nebeln von Bildergarten in Berlin. Na? Was ich nicht ausschließe, ist, dass wenn sich da noch was ergibt, dass da noch ein Act nachrutschen kann, weil am Ende die Redaktion das letzte Wort hat. Na? Also sollte Helene Fischer sich doch noch entscheiden, Anfang Januar mit dem Song sich nachträglich zu bewerben, würden wir davon ausgehen, fiktives Beispiel in Klammern, dass wir sie dann auch im deutschen Finale wiedersehen. Na, weil die Jury hat hier meiner Ansicht nach keine determinierende, sondern einordnende Funktion. Das heißt, am Ende entscheidet die Redaktion.
Also so sollte es idealerweise auch sein, aber ein bisschen klang das so durch. Ihr müsst mir sagen, wenn ich mein Mikrofon anders schieben soll. Ich bin ja im blauen Licht so. Nein, muss ich nicht. Okay. Also als ich mich mit Alex und Stefan noch kurz unterhalten hatte, nachdem sie auf der Bühne waren, klang das für mich aber auch so ein bisschen so, dass ich sage, naja, dafür sind die ja auch da, dass man will ja auch nicht alles entscheiden. Das war so ein bisschen, dass man sich auch im Zweifel, böse gesprochen, dahinter verstecken kann. Dass er sozusagen eine neutrale externe Jury da die Entscheidung an einer Stelle zumindest getroffen hat und sie dann danach erst dann wieder weitergearbeitet haben. Aber ja, man kann sich ja eigentlich nur wünschen, wie Benny es ja auch gerade schon gesagt hat, dass es aus Publicity-Gründen oder weil Helene Fischer jetzt doch plötzlich sagt, ich bin mit dabei, dass sie dann noch jemanden mit reinschieben können, der einfach dann tatsächlich, was heißt nicht wichtiger ist, aber helfen kann, die Wertigkeit der Sendung nach vorne zu bringen. Oder möglicherweise einen Song hat, mit dem man den ESC gewinnen kann. Der so soll ja schon aus der Schublade gezaubert worden sein in der Vergangenheit.
Ja, wobei, also ich würde jetzt ja nicht davon ausgehen, also wenn man an den Leuten jetzt irgendwie monatelang dran war und Bewerbungsfristen verlängert hat etc., also dass jetzt plötzlich jemand kommt und sagt, ach, ich will aber unbedingt am Vorentscheid teilnehmen, kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Also deswegen, ich gehe eher davon aus den 32 wird sich's rekrutieren. Peter, das, was du aber gerade gesagt hast, fand ich jetzt ganz spannend, weil mein Eindruck war auch, dass, und vielleicht müssen wir jetzt sogar jemanden enttäuschen, weiß ich nicht, aber meine Vermutung ist auch eher, wer jetzt noch nichts gehört hat, wird vermutlich nach allem, was wir wissen, eher nicht dabei sein. Ne? Weil wir haben auch schon, Rick, du weißt es ja, wir haben schon über Instagram und so weiter irgendwie Fragen bekommen, wie ist jetzt der aktuelle Stand und bin ich dabei oder bin ich nicht dabei und so weiter. Wir haben uns da mal noch zurückgehalten sozusagen. Aber ja, mein Gefühl ist auch eher, also wer jetzt irgendwie zu keinem Vorsingen nochmal oder Vorspielen eingeladen wurde oder nochmal kontaktiert wurde oder nochmal was einreichen sollte oder irgendwie sowas, wird jetzt wohl eher nicht in der Vorentscheidung dann im Februar auf der Bühne stehen.
Also wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die 32 vom Bildergarten kontaktiert wurden und gleichzeitig auch zu Stillschweigen verdonnert wurden, na, aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit.
Aber was heißt das dann in Bezug auf Kader Loth, Peter? Weil die hat ja nicht stillgeschwiegen dann.
Ja, also meine Vermutung war ja schon, als ich den Artikel geschrieben habe, dass der Zug vermutlich abgefahren ist. Das wäre jetzt meine Vermutung einfach mal. Genau deshalb, weil sie hat ja gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Artikel das war, aber dass sie nichts gehört hat und dass sie damit rechnet, im Januar was zu hören oder so. Aber das ist ja Quatsch, weil im Januar werden dann ja die Künstler bekannt gegeben. Also deswegen, wer im Januar was hört, ist dann natürlich nicht dabei. Gehen wir da mal davon aus. Aber es gibt ja schon eine Petition, also es ist noch nicht alles verloren.
Weil die Petition, als ich letztes Mal drauf starte, überschaubaren Anklang findet. Unverändert würde ich sagen, dass ich fand die Art und Weise, wie Kader Loth kommuniziert hat, so ganz striking, also ganz sympathisch. Ne? Sie hat selbst ja so ein bisschen mit ihren, wie soll man sagen, spezifischen Stärken und Schwächen kokettiert. Na, und insofern
eine Stimme zwischen Kylie Minogue und Marianne Rosenberg.
Und ja, und ich glaube, dass sie selbst schon weiß, dass das nichts wird. Aber dass das halt auch nochmal, wie soll man sagen, ein schöner Anlass war, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und das finde ich auf eine sympathische Art und Weise. Ne? Und dass ich aber, selbst wenn sie bei den 32 aus, was weiß ich, strategischen oder programmtaktischen Überlegungen noch dabei ist, gehe ich mal davon aus, dass wir sie im deutschen Finale eher mit sehr überschaubarer Wahrscheinlichkeit wiedersehen werden. Dann ist wahrscheinlich sogar noch Helene Fischer wahrscheinlicher. Und ich habe das nur als fiktives Beispiel, weil es mir gerade in Sinn kam, genutzt. Also nicht, dass sich das verselbstständigt. Das hat keinen Hintergrund und nicht mal eine hohe Affinität meinerseits noch, weil ich musste viel von meiner Liebe weg von Helene rüber zu Taylor Swift liften. Allein schon Kindern zuliebe.
Dabei, oder? Ja. Das wäre ja möglich. Die hat ja noch nichts, sich noch nicht geäußert.
Peter, du warst am Anfang ja bei meinen Ansagen nicht dabei. Wir wurden nochmal explizit aufgefordert, auf gar keinen Fall auf Tische zu klopfen. Deswegen, ich gebe dir das jetzt nochmal weiter.
Habe ich das getan? Ich mache das intuitiv. Ich will das gar nicht.
Ja, ich weiß. Ich wollte noch einen Satz zwei Sätze zu Kader sagen. Denn ich finde ja immer, also natürlich gibt es auch Personen, die das überstrapazieren, aber wenn es offensichtlich Leute gibt, die eine Bewerbung für den ESC für ihre Publicity nutzen, finde ich das eigentlich immer erstmal ein gutes Zeichen für den ESC in Deutschland, weil das bedeutet eben, dass man damit eine gewisse Aufmerksamkeit generiert und zwar in beide Richtungen. Also Kader verspricht sich davon offensichtlich was, aber der ESC-Vorentscheid, der ja zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Wochen nicht mehr in den deutschen Medien stattgefunden hat, war auch mal wieder überall. Also insofern in allen großen Portalen von Promiflash bis Bild.de und VIP.de und wie sie nicht alle heißen. Also insofern ist es dann, finde ich, ja gewinnbringend für beide Seiten und eher ein gutes Zeichen, auch wenn man das so spät dann noch öffentlich macht.
Aber also meint ihr nicht, wenn Kader Loth jetzt nicht unter den letzten 32 ist und jetzt der NDR aber sieht, was das für eine Publicity mit sich bringt und es ja auch immer um Quoten geht und es ist ja ganz wichtig, dass die Leute drüber reden und dass sie einschalten, dass man dann vielleicht nicht doch noch sagt, kommt die Kader, die nehmen wir jetzt, obwohl wir sie eigentlich schon aussortiert haben, doch noch dazu, nachdem die internationale Jury entschieden hat. Meint ihr, also ist also nur eine Idee. Denkt ihr, das ist wahrscheinlich?
Ich bin total auf deiner Linie, Rick. Also schlimm wäre es natürlich, wenn sie es jetzt erst gemerkt hätten, dass man auch mit so einer Trash-Queen, wie sie ja gerade genannt worden ist, Quote und also PR in erster Linie und dann Quote machen kann. Ich hätte die sofort reingenommen. Also wenn sie sich zum zugegebenermaßen zum richtigen Zeitpunkt damit beworben hätte. Und ich sag mal so, dass das Lied Diva, also ich habe es ja letzte Woche auf dem Winter Pride gespielt, also es hat jetzt nicht die Leute weggejagt, so, ne, also und hat auch gewissen Ohrwurmcharakter.
Also ja, aber jeder ist sofort drin. Formuliert. Aber wenn du auflegst, dann bleibt sowieso jeder. Da ist Fernbleiben gar keine Option. Na, aber nochmal, Alex hat es ja auch gerade geschrieben, Alex Herzi, es ist doch eine sympathische PR und natürlich tut sie im Prinzip dem NDR einen Gefallen und wir machen jetzt ja nach längerer Pause die erste Sendung, deshalb will ich nicht zu kritisch sein, ne? Aber eigentlich wäre das auch Aufgabe des NDR, mal jetzt im Vorfeld auch für ein bisschen Bass zu sorgen. Und er muss ja nur regelmäßig, oder sie müssen ja nur regelmäßig ESC Kompakt lesen. Da steht ja, wie andere Länder das machen. Also es ist auch keine Zauberei. Ne?
Genau, also plus eins, wie wir Millennials ja sagen, Peter. Ne? Und gerade, Entschuldigung, wenn ich, es hat jetzt wie viele Minuten, 27 Minuten gedauert, bis ich Schweden erwähne, aber da haben wir dieses Mal mindestens zwei Trash-Kandidaten und Mega-Instagrammer dabei, die halt da echt auch für PR sorgen in unterschiedlichen Altersgruppen und das hat durchaus seine Berechtigung. Andererseits kann man sagen, da treten auch 30 Acts an und in Deutschland haben, das haben ja auch Alex und Stefan gesagt, maximal 10, also eher weniger, also sollten wir uns erstmal wieder auf 8 reduzieren.
Wir müssen dazu fairerweise sagen, dass der NDR natürlich schon mit diesem Trash-Marketing schon auch in der Vergangenheit, Jürgen Meyer-Bär war das, groß gepunktet hat. Ne? Also wir denken an Rudolf Mooshammer beispielsweise oder Slutko aus dem Big Brother Container. Also es war jetzt nicht so, dass diese Idee so vollkommen neu ist, mit Trash für Aufmerksamkeit zu sorgen. Andererseits, hey, also Schweden macht das dies Jahr und die haben schon 7-mal den ESC gewonnen. Also insofern können wir uns das auch trauen.
Gut, umso mehr, genau, wir werden es einfach dann sehen, wie die Zusammensetzung ist, weil das haben wir, glaube ich, alles auch schon im letzten Jahr relativ ausführlich besprochen, nämlich genau das. Nein, es sollte gar keine Kritik sein, es sind ja auch immer wieder Leute dabei, die neu zugucken, aber umso besser ist es ja, wenn tatsächlich am Ende die Entscheidung dann bei der Redaktion liegt und eben nicht nur auf Basis von Punkten, die eine Jury vergibt, entschieden wird, weil dann kann man eben immer so ein bisschen ab und zu geben. Und es sollte natürlich bitte ein Song im Vorentscheid sein, der den ESC gewinnen kann. Am besten noch mit einer Performance, die den ESC gewinnen kann und einem Act, der den ESC gewinnen kann. Aber es darf auch gerne mal was Ausgefallenes, es darf auch gerne mal ein anderer Musikstil, es darf auch gerne mal was Deutsches und so weiter sein. Einfach, dass es auch eine gute Show ist und eine ausgeglichene Show. Und da hoffen wir jetzt einfach mal das Beste. Und ich würde jetzt einen Schritt weitergehen, weil wir ja auch über das deutsche Finale noch sehr ausführlich an verschiedenen Stellen sprechen werden. Aber heute wir ja auch, und da können wir jetzt, glaube ich, nach fast einer halben Stunde auch mal hinkommen, hauptsächlich darüber sprechen wollen, dass es jetzt doch so etwas wie Vorrunden gibt für die deutsche Vorentscheidung. Es war ja so eine Vermutung, die manche schon geäußert haben, als der neue Titel das deutsche Finale eingeführt wurde, so nach dem Motto bedeutet das deutsche Finale auch, dass es Halbfinale, Viertelfinale, Vorrunden geben wird. Ganz so ist es jetzt nicht, aber alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, für die fasse ich es ganz kurz zusammen. Es wird eine Sendung hauptsächlich in der ARD-Mediathek geben, aber dann doch auch mit nachträglicher Ausstrahlung im ersten teilweise, beziehungsweise dann einer letzten Live-Show, einem Finale im NDR. Und über dieses Format wird aus 15 Teilnehmern, die da jetzt noch mit dabei sind, einer ausgewählt, der oder die dann einen Startplatz im deutschen Finale bekommt und an der Live-Show der Vorentscheidung teilnehmen darf. Das Ganze funktioniert so. Conchita Wurst und Ray Garvey sind ModeratorInnen, Coaches, alles zusammen. Und es wird wohl so sein, so habe ich das verstanden, aber auch da war ja manches ein bisschen kryptisch noch. Also wenn ich was falsch sage oder ihr was anders verstanden habt, geht gerne rein. Ich habe so verstanden, dass erstmal die 15 Acts ihre Songs, größtenteils Coverversionen, aber in 2-3 Fällen dann doch auch mit eigenen Songs vorsingen vor den beiden, performen. Und dann Conchita und Ray entscheiden, wen sie in ihrem jeweiligen Team haben wollen. Dann eben die Teilnehmer da noch gecoacht werden und bis dann am Ende nur 4 übrig sind, also 2 aus jedem Team vermutlich, 2 im Team Conchita, 2 im Team Ray, die dann im großen Finale, im Live-Finale eben gegeneinander und miteinander in diesen Teams antreten. Und da können dann auch die Zuschauer entscheiden, wer den Startplatz im deutschen Finale bekommt. Das ist, glaube ich, so grob der Ablauf. Was ich noch nicht genau weiß, und da wollte ich mal fragen, ob das jemand weiß, manche Kandidaten müssen ja noch irgendwie an Songs kommen, beziehungsweise manche treten auch mit eigenen Songs an und können vielleicht noch andere Songs bekommen oder an denen wird dann nochmal gearbeitet. Das ist vermutlich Teil dieser 6 Shows dann irgendwie, dass man sich da, weiß ich nicht, vielleicht im Studio trifft und Demos anhört und dann zusammen entscheidet, welches der potenzielle ESC-Song ist oder so ähnlich. Duspa?
Ich weiß jetzt nicht, aber wir haben ja 3 TeilnehmerInnen dabei. Also Anne, Esther und Sven. Grüße jetzt auch nochmal hier offiziell an der Stelle. Wenn noch weitere dazukommen, ne? Meldet euch und sagt Bescheid. Jetzt weiß ich nicht, Esther, worauf sich dann deine Antwort mit absolut richtig bezieht. Also
auf alles bestimmt. Wir haben mit allem recht.
Auf alles. Im Zweifel auch die Return des Schubladensongs. Nee, weil es ist ja im Grunde in der Pressemeldung, wie du schon gesagt hast, angekündigt, eben mit welchem Lied oder welches sie da vortragen oder wahrscheinlich ja schon vorgetragen haben, weil dann jetzt ja das Coaching vermutlich ja schon losgeht, beziehungsweise dann eben die Arbeit annehmen. Nächsten Song, vermute ich mal. Das ist ja schon wieder hier einfach nur wieder. Wir müssen ESC Kompakt live mit den 3 jetzt mal machen, wo wir es uns dann alles erzählen können, wenn sie es denn dürfen. Und ja, weil es sind ja Leute dabei, also bei Esther weiß ich, da bin ich ja drüber gestolpert, als ich dann die Namen rausgesucht habe. Sie hat auf jeden Fall ja auch einzelne eigene Titel schon veröffentlicht. Bei Anne und Sven hatte ich da jetzt erstmal so nichts gefunden, weil da keine weiteren Angaben waren zum Nachnamen oder Künstlernamen oder so. Wobei bei Sven, glaube ich, auch mitstand, dass er mit seinem Bruder in einer Band singt und sowas, dann ja vielleicht auch irgendwie den Titel dann parat hätte. Okay, hier kommt schon so ein Hinweis, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Guck mal, das ist doch mal hier Journalismus am Limit. Wie Benny immer sagt, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen sammeln und am Ende machen wir nochmal einen Artikel darüber und sagen dem NDR, wie das Verfahren eigentlich genau ist, was sie sich möglicherweise ausgedacht haben. Also letztendlich, I don't know, Rick. Ich habe mich verirrt. Sag du mal was.
Ja, ich habe mich das natürlich auch schon gefragt. Was ich mich aber zusätzlich auch noch gefragt habe, ist denn, ob überhaupt alle 15 Acts wirklich dann in den darauf folgenden Shows noch im Rennen sind oder ob schon in der ersten Folge vielleicht manche gar kein Team bekommen und dann schon direkt aussortiert werden. Das ist irgendwie auch noch nicht so ganz klar.
Ich habe also so wie ich es verstanden habe, gibt es zumindest mehrere Stufen, ne? Also dass die Teams eben immer kleiner werden, bis am Ende noch 4 da sind. So wäre jetzt mal meine Interpretation gewesen.
Also ich gehe einfach mal davon aus, dass erst die letzten 4 wirklich eigene Songs bekommen, mit denen sie dann in diesem Finale vielleicht antreten. Und dann kann man sich eben als ZuschauerIn entscheiden, welches Gesamtpaket man am besten findet. Das würde für mich zumindest Sinn ergeben.
Und aber was wir ja auch
nicht, ja, weiß ich nicht.
Schwierig. Was wir ja, glaube ich, auch nicht wissen, ist ja, wann genau gedreht wird oder wurde. Also tendenziell ist der Zeitraum bis zum 8. Februar von jetzt ab oder sogar schon von irgendwann in den letzten Wochen ab ja relativ lang. Also wenn ich mir überlege, wie damals beim Songwriting Camp, Peter, wir waren ja öfter da mal vor Ort, wirklich letztendlich an einem Tag teilweise natürlich dann nicht ganz fertige Songs, aber zumindest schon ziemlich fertige Songs entstanden sind, die dann natürlich noch einen Feinschliff bekommen haben. Das ist natürlich alles in dieser Zeit jetzt machbar, genauso wie sich Songs anzuhören, die vielleicht schon existieren und da einen entsprechenden rauszusuchen. Also dadurch, dass nur die letzte Show live ist, ist der Zeitraum jetzt ja relativ lang, in dem man genau das alles machen kann.
Duspa. Wobei wir uns erinnern, ich weiß nicht, ob ans letzte Jahr oder vorletzte Jahr, dass eine sehr lange Winterpause, also Weihnachts-Neujahrspause im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann noch besteht. Also das war doch auch irgendwie einmal schon so ein Hindernis, wo dann gefühlt über 4 Wochen irgendwie gar nichts ging. Also Peter, du hast zumindest genickt, aber ich habe eine Erinnerung, dass da war halt wirklich komplett tot, aber grundsätzlich natürlich schon mal ganz gut, dass da halt jetzt noch dran gearbeitet werden kann. Und was mich natürlich wundert ist, dass das ansonsten so bisher an uns vorbeigegangen ist, bis jetzt die Pressemeldung kam, weil dann ist ja auch schon Videomaterial jetzt veröffentlicht worden von, Entschuldigung, Anne zum Beispiel, diese 4 Lügen und ein Fakt oder so. Das muss ja alles irgendwie in dem Umfeld auch gedreht worden sein. Also und das wird ja nicht erst gemacht worden sein, als jetzt die Pressemeldung oder nachdem die Pressemeldung kam. Also vielleicht haben sie da schon ein bisschen mehr dran gearbeitet, als wir denken. Und dann könnte man nur sagen, sehr gut gemacht, weil lange Weihnachtspause.
Ich glaube, es ist alles durch. Und das bestätigen ja auch, ich weiß nicht, ich war jetzt ja gerade Kaffee holen. Sonst hätte ich das auch gesagt, also dass das soweit alles im Kasten ist. Und das bestätigen auch einige Teilnehmer, also nicht nur hier anwesend, sondern auch andere. Aber natürlich ist das Finale live. Ne? Das Ganze ist eine komplette Bildergartennummer. Also die Künstler haben mit dem NDR direkt gar keinen Kontakt, sondern mit Bildergarten. Bildergarten hat das im Full Service sozusagen gemacht. Und das Format ist hier auch relativ nah dran an dem, was Bildergarten kennt und kann. Ne? Also das ist ja so ein bisschen... ein bisschen was von The Voice ist da drin, ne? Ein bisschen was von Kindergeburtstag. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da die Welt.
Was war Kindergeburtstag? Ja. Was soll das bedeuten? Was meinst du damit?
Ich empfand das so, dass da so ein bisschen auch so Kinderelemente von deinem Song drin sind.
Ach so. Ne?
Mhm. Und dann. Jetzt habe ich natürlich habe ich den Verein verloren. Ach so, dann ist es natürlich so, dieses Format ist mit Ray Gavi, der macht doch, glaube ich, also ich gucke diese Shows alle nicht, aber der macht doch auch irgendwie eine dieser Bildergarten-Shows, ne? Oder zwei.
Hat gemacht, ja.
Ray Gavi und Conchita ist ja auch letztendlich, die hat ja auch schon viel wegmoderiert, also einschließlich des Free ESCs. Ne? Es ist natürlich nicht super originell besetzt, aber man kann es natürlich auch positiv formulieren. Man setzt auf vertraute Kräfte.
Genau, da sind wir doch jetzt gleich, jetzt haben wir mal so den groben Rahmen abgesteckt und gemeinsam und mit knallharter Recherche und mit viel gefährlichem Halbwissen auch ungefähr den Prozess verstanden. Jetzt können wir doch mal wirklich an so ein paar Details und ich habe hier wirklich ganz oben auch die Namen Conchita und Ray auf meiner toll vorbereiteten Ablaufliste stehen, denn los ging das Ganze diese Woche ja mit einem Post von den beiden, wo man erstmal noch gar nicht genau wusste, was hat das jetzt eigentlich zu bedeuten? Wobei da teilweise schon natürlich ESC-Kompaktleser in den Kommentaren auf gar keiner so schlechten Fährte waren. Und deswegen würde mich jetzt interessieren, wie ihr das findet, dass Conchita und Ray das machen. Was waren da so eure Gedanken dazu? Mein erster war ja, dass es schon auffällig ist, dass es jetzt niemand ist, der mit dem deutschen ESC-Geschehen in Verbindung steht, also eine österreichische Siegerin und ein irischer Free-ESC-Gewinner oder irisch-deutscher Free-ESC-Gewinner, der bislang aber zumindest nach allem, was wir wissen, nicht am ESC selbst teilnehmen wollte. Das ist ja schon ganz interessant, dass ausgerechnet diese Auswahl so stattgefunden hat. Glaubt ihr, dass da wirklich, das wurde auch so ein bisschen in den Kommentaren kontrovers diskutiert, was spielt da die größte Rolle? Spielt da eine große Rolle, von wem hat Bildergarten schon die Handynummer? Wer hat also sowas schon mal gemacht? Ne? Conchita hat ja auch schon eben Free ESC moderiert zum Beispiel. Also man kennt sich sozusagen. Spielt da eine Rolle, dass Ray Gavi jetzt... guck mal, Anna hat gleich auch tolle Infos, Ray mit The Voice und auch über Michael Schulte, genau, so hängt ja alles mit allem zusammen, das will ich sozusagen gar nicht in Abrede stellen, aber man hätte sich da ja jetzt schon auch irgendwie so eine Lena oder Max Mutzke, der ja auch gerade, also jetzt irgendwie nächstes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiern will und auch bei The Masked Singer zum Beispiel aufgetreten ist. Also es ist schon so ein Stück weit vom ESC entfernt. Deswegen, wie war da so euer Gedanke zu den beiden?
Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass andere ESC-Gesichter aus Deutschland dennoch irgendwie in diesem Format auftauchen werden. Also mein Traum wäre zum Beispiel, dass Lena da irgendwie noch Tipps gibt und sagt, hey, so und so könnt ihr den ESC dann auch gewinnen. Dann klappt das Ganze auch für euch.
Lenas Tipp wäre doch einfach auf die Bühne stellen, oder? Ja, da ist Duspa damit gleich wieder. Duspa ist heute nicht so super drauf, Peter. Das hast du, glaube ich, auch verpasst. Also wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein, was wir machen. Also Lena lieber nicht, Rick, in dem Fall.
Lass sag mal, was ist los?
Nein, können wir was tun? Ich glaube nur nicht, dass Lena, ich weiß nicht, sie macht ja diese Kinder-Voice-Sendung. Vielleicht hat sie da jetzt dann doch ihre Coaching Kompetenzen ein bisschen ausgebaut. I don't know. Aber für mich wäre sie jetzt nicht unbedingt, also, und wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen, ne? Also klar, auch so ein Mediathekenformat kostet natürlich Geld. Und allein wenn da jetzt eben diese 15, es tut mir so schlimm, das zu sagen, Nachwuchskünstler oder KünstlerInnen mit Potenzial oder weiß nicht, Anne, Sven, Esther, wie ihr euch nennen wollt oder ihr genannt werdet, die nach Hamburg oder wohin auch immer, nach Berlin zu holen, mit den Aufnahmen zu machen und sowas. Also man muss ja schon ein bisschen Geld auch in die Hand nehmen, ne? Also so ganz umsonst ist ja der ganze Spaß da auch nicht. Ob man dann noch für so ein Format, was dann in der ARD irgendwann sonntagsabends nach 23 Uhr versendet wird, da wird man sagen kann, es war aber auch im ersten Programm, das wird nicht so teuer sein. Jetzt muss man mal überlegen, dann wen kann man dann als Moderator oder Moderatorin oder Coach nehmen, jemand, der damit Bezug hat. Bei Conchita habe ich den Eindruck, die sagt ja auch nicht nein, wenn sie eine Möglichkeit hat, da in diesem Umfeld aufzutreten und kann da Sachen selig wegmoderieren und ist da bestimmt auch sehr positiv und ambitioniert dabei. Bei Ray Garvey kann ich es halt nicht sagen. Vielleicht hat er tatsächlich da auch irgendwie welche Verbindung, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt. Und dann ist ja auch die Frage, sind die da jetzt wirklich als Coaches 8 Wochen am Stück im Einsatz? Ich glaube es nicht. Also das werden ja, also im Zweifel drehst du das dann da auch irgendwie an 2-3 Tagen irgendwie ab. Und dann findet da halt noch dann irgendwie die Show am 8.2. statt. Also ich glaube schon auch, also wie Peter gesagt hat, oder ich weiß nicht, wer von euch das gerade hat, dass da auch so, wer hat die Telefonnummer, wer hat Bezug, wer ist gerade easily accessible und die werden es dann gewesen sein. Und ich würde jetzt nicht zu große Erwartungen haben, dass da noch irgendwie Ingrid Peters oder Leon auftaucht. Also ich hoffe, dass sie sich die dann aufheben für die eigentliche Vorentscheidung.
Sorry, aber jetzt habe ich dich natürlich getriggert. Also, sorry. Was hast du gesagt, Rick? Ich wollte dir aber gerade sowieso wieder das Wort geben, weil ich habe jetzt Duspor getriggert mit meinem blöden Spruch, aber du warst ja gerade eigentlich mitten in deinem Statement sozusagen. Ich wollte nur zu Lena diesen Spruch machen, aber du kannst gern nochmal ausführlicher sagen, was du jetzt gerade sagen wolltest. Wir haben dich ja gerade unterbrochen so ein bisschen.
Nee, ich wollte nur sagen, also Lena, das ist jetzt auch nicht so, dass ich damit festrechne, dass da Lena plötzlich auftaucht, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Ray und Conchita nicht die einzigen bekannten KünstlerInnen sind, die da in dieser Show generell auftreten, in diesen 6 Episoden. Ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht Michael Schulte oder irgendein Songwriter, der mal für Deutschland einen Song geschrieben hat, bei diesem Songwriting eben irgendwie so ein bisschen mitspielt oder da halt dann eben auftaucht. Ich glaube einfach nur, dass Conchita und Ray tatsächlich genommen wurden, weil sie vielleicht einfach gut funktionieren im Fernsehen und vielleicht auch halt generell schon bei vielen Formaten von Bildergarten irgendwie am Start waren und dass das jetzt nicht bedeutet, dass man niemanden aus dem deutschen ESC-Team von den Bekannten drin haben möchte. Natürlich ist es trotzdem auffällig, dass eine Österreicherin und ein Ire jetzt da irgendwie mitmischen, vielleicht auch um so eine gewisse Unabhängigkeit irgendwie reinzubringen. Oder, ja, weiß ich nicht, was genau der Grund ist. Ich glaube, es ist einfach nur Zufall. Bei Ray habe ich jetzt auch am Anfang überhaupt keine ESC-Connection gesehen. Aber das heißt ja nicht, dass der jetzt keine Ahnung davon hat. Also vielleicht muss es ja auch gar nicht so unbedingt sein, dass das jetzt nur ESC-Gesichter sind, die da eine Rolle spielen. sondern solange du dich mit Musik auskennst und irgendwie die Leute coachen kannst, finde ich, ist es eigentlich auch schon ausreichend.
Sag mal, wie lang sind diese 6 Shows? Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Das stand nicht dabei. Also das war ja die Sendezeit, also ich vermute mal so eine halbe Stunde wird doch jede Folge sein, also viel mehr. Selbst das wird ja schon die Gen Z überfordern vom Aufmerksamkeitshorizont. Also
und wenn also mit noch sowas hätte ich jetzt auch gerechnet, ja.
Also davon hätte ich es jetzt abhängig gemacht, ob dann noch weitere Gestalten dabei sind.
Aber wir haben ja gerade schon einen Hinweis bekommen, dass wohl Gastcoaches zwischendurch mal auftauchen, wurde gerade in den Kommentaren schon gesagt. Also insofern, da können wir uns noch auf was freuen und überraschen lassen. Ich habe übrigens, Peter, auch das hast du verpasst und ich dringe heute mit meinen Scherzen offenbar nicht so durch. Ich versuche es jetzt ein bisschen nüchterner zu handhaben, denn ich habe tatsächlich Peter mit dem Stargast gemeint, der später dazu stößt. Und Peter ist ja schon dazu gestoßen. Deswegen, also alle, die jetzt enttäuscht sind, sorry, aber Peter war gemeint. Peter, wie findest du denn die Wahl von Conchita und Ray? Hast du einen Bezug zu den beiden?
Nee, also zu Ray nicht, gar nicht, weil ich halt das wenig verfolge, was er, also ich kenne diese anderen Shows natürlich vom Durchseppen, aber ich habe die jetzt nicht so mit Konzentration verfolgt oder lange nicht mehr, ist viele Jahre her, also in der Corona-Zeit sicher mal, weil man da mehr Fernsehen geguckt hat. Aber Conchita habe ich eine super Erinnerung, die hat mal nach ihrem Erfolg 3 Jahre hintereinander die London Eurovision Party gemacht, ne? Immer so als Special Guest. Und die war dann auch immer noch nachmittags schon bei den Pressmeetings da, ne? Und da war mir mördersympathisch, wie gleichzeitig, wie soll man sagen, elegant, basisdistanziert und dann aber wieder auch empathisch und positiv ausstrahlend, sie da auch mit den ganzen Acts, da kamen dann ja immer bestimmt so 2 Dutzend Künstler, wie sie mit denen umgegangen ist. Also das hat mich extrem beeindruckt. Also das ist meine positivste Erinnerung an Conchita. Ansonsten, wie gesagt, zu ihren Moderationsqualitäten kann ich nicht so viel sagen. Ich kenne halt mehrere Performance- und Künstler-Qualitäten, die finde ich mega. Ne? Ich fand die auch im Euroclub, ich glaube, das war in Kopenhagen, fand ich die großartig. Ne? Als sie mal einen Auftritt hatte im Euroclub in Kopenhagen, das war richtig großes Kino. Also da, insofern ist sie bei mir positiv konnotiert, aber als Moderatorin sagt mir das nichts. Ich habe, glaube ich, den Free ESC mal einmal geguckt, aber das fand ich nicht so impressive. Da fand ich halt den Steven Gätchen war das, glaube ich, so ein bisschen sehr administrativ moderierend, aber anyway. Ich finde ja immer gut, wenn irgendwas passiert rund um den ESC. Also mehr als das Standardprogramm. Ne? Wobei ich ein Problem habe damit, dass diese Wildcard eine eigene Dynamik...
Stopp, jetzt mach mal bitte einen Punkt hier, weil wir kommen natürlich noch zu all den Punkten. Ich wollte jetzt kurz das Thema nochmal Conchita und Ray abschließen, beziehungsweise auch noch kurz was sagen. Ich glaube ja gar nicht, dass die unbedingt jetzt so super viel moderieren dann bei den Shows. Also ich glaube eher, dass die halt begleitet werden und eher dann wahrscheinlich so eine Off-Stimme oder sowas noch sagt, was gerade passiert. Und oder vielleicht machen die das auch, weiß ich jetzt nicht. Aber dass hauptsächlich das eben daraus besteht, dass, ich meine, es heißt ja auch wie Docutainment oder so. Also, dass die eigentlich eher sozusagen bei der Arbeit mit den 15 begleitet werden sozusagen. Und da glaube ich, dass die das beide schon ganz gut machen. Also eben Ray mit dieser The Voice-Erfahrung im Rücken. Und Conchita hat ja, glaube ich, schon auch so dieses Show gehen sozusagen. Ne? Also sie hat da mit ihren Songs, die eben nach dem ESC kamen, hat sie es ja manchmal, ist ja auch so ein bisschen drüber sozusagen. Ne? Also so, dass es dann auch im Mainstream halt gar nicht mehr ankommt. Aber ich glaube so im Sinne von mal da eine ordentliche Show auf die Beine zu stellen. Ich denke jetzt schon einen Schritt weiter. Also wenn dieses Talent wirklich dann in die Live-Show kommen sollte und dann da irgendwie Conchita noch mit einem Blick drauf wirft, das traue ich ihr da schon eigentlich ganz gut zu, dass sie da dann auch sagt, so, jetzt machen wir hier aber mal noch ein bisschen mehr Nebel oder sowas in die Richtung. Also,
ja, in den Comments steht hier auch, sie hat die Amadeus Awards in Österreich moderiert und das ist ja schon eine richtige Hausnummer. Ja. Ne? Das ist ja der wichtigste österreichische Medienpreis, würde ich sagen. Und wenn sie das 5-mal gemacht hat, dann also immer wieder eingeladen wurde, das zu machen, dann muss sie schon super Moderations- und Entertainment-Qualitäten mitbringen.
Genau, und Music Impossible im ZDF macht sie natürlich. Das haben wir jetzt noch unterschlagen. Also da ist sie schon ganz gut aufgestellt. Müssen wir, glaube ich, keine Angst haben. Okay, ich glaube, wir machen einen
Was ja auch ihr so super sympathisch ist, dass jemand, der den ESC gewonnen hat, ne, jetzt so eine Power und so eine Strahlkraft und auch so gut beschäftigt ist. Ne? Also das erfüllt schon wieder mein ESC-Herz.
Ja. So, Peter, ich würde einfach jetzt mal an dich weitergeben, weil du hast ja gerade schon angesetzt, das nächste Thema aufzumachen. Ich habe auch noch so ein paar auf der Liste, aber sag doch gerne mal, was dich noch in Bezug auf Ich will zum ESC umtreibt und dann kommen wir von da aus vielleicht zu den anderen Themen auch, die ich noch so auf der Liste habe.
Ich mutmaße jetzt mal, dass du auf die Wildcard-Thematik anspielst. Also wie gesagt, ich habe ja vorausgeschickt, also viel bringt viel. Ich finde es klasse, dass es dieses Format gibt. Wie es dann konkret ausgestaltet wird, werden wir sehen. Aber da auch einige der 15 Teilnehmer hier sind, mag ich da nochmal meinen Standardsatz hinzufügen. Liebe Sängerinnen, liebe Sänger, liebe Bands, wobei sie Bands sind ja nicht bei, sind ja nur Solo-Interpreten. Also liebe Solo-Interpreten, ihr seid jetzt schon Stars in der Bubble. Weil einmal so eine enge ESC-Berührung macht euch zu Helden der Bubble, no matter what. Ne? Ganz grundsätzlich zu dieser Geschichte, also ich habe zwei Ängste, die mich umpacken. Die eine ist, das scheint mir, egal wie aufwendig, relativ teuer zu sein, dieses Format zu produzieren. Und Bildergarten ist jetzt auch nicht gerade ein Schnäppchenadresse. Ich hoffe, dass das Geld dann nicht an anderer Stelle fehlt. Ne? Aber das kann ich nicht, am Ende werden da ja schlauere Leute als ich sich mit dieser Budgetherausforderung befasst haben. Das andere ist, dass ich halt so ein bisschen durch die Max Mutzke Elaisa Erfahrung für den Gewinner dieses Ich will zum ESC-Formats einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den neun oder bis zu neun anderen Acts, die dann im deutschen Finale stattfinden, sehe. Einfach, also Max Mutzke hat selbst Leute wie, also wirklich A-Lister aus der Zeit, Leute wie Scooter, ne, dann Rick, wir sprachen schon über Overground, ne, Sabina Setlur war dabei, Light Aldin, also wirklich riesig große Namen, die hat er weggefegt, ne, atomisiert, wenn man, heißt das Wort, glaube ich, weil der hat wirklich so die Votings auf sich gezogen, wie das auch bei deutschen Vorentscheidungen nie der Fall war. Wenn ich das richtig erinnere, hat er über 90% der Stimmen bekommen. Und das zweite war Elaisa, die haben ja auch große Namen im Vorentscheid neben sich oder als Co-Wettbewerber gehabt. Und da habe ich halt echt so ein bisschen die Befürchtung, dass er so eine Eigendynamik kriegt. Ne? Erst recht, weil ich kann es noch nicht abschätzen, weil ja auch dieses Format stark viral gehen könnte. Ne? Also wir haben noch nicht so eine Situation gehabt, was die Social-Media-Landschaft angeht, wie sie beim Mutzke oder Elaisa war. Also insofern habe ich da schon Befürchtungen, dass da so eine Art Wettbewerbsverzerrung stattfinden könnte.
Man muss aber ja auch sagen, also wenn das jetzt grundsätzlich immer so wäre und das jetzt automatisch gilt, dass diese Wildcard sowieso gewinnt, dann hätte ja Ann-Sophie, okay, ja, sie durfte am Ende zum ESC, aber sie hat ja eigentlich die Vorentscheidung nicht gewonnen. Also dann hätte sie ja auch eigentlich gegen Andreas Kümmert damals gewonnen. Sie war aber ja eigentlich im Endeffekt gar nicht wirklich die Gewinnerin.
Deswegen, ja, aber sie
aber hat. Aber sie kam natürlich weit wegen Sympathievotes, das stimmt schon.
Ja, sie hat das schon auf dem Weg dahin da schon ein paar mit rausgekegelt, ein paar Prominente. Und Kümmert war ja zu dem Zeitpunkt gerade, hatte der nicht kurz vorher erst The Voice gewonnen? Und dann hast du natürlich da ja noch so diesen ganzen, letztendlich den Max-Mutzke-Effekt halt auch, in einer anderen Show, wo dann eben so ein Casting und mit einem großen und Pipapo. Und da waren sozusagen zwei Sachen, die sich da dann eben gegenseitig erst vielleicht ausgebremst oder gegenseitig beschleunigt haben. Und das dann eben Andreas Kümmert dann am Ende nicht wollte, ist natürlich dann mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass dieser Effekt da zu sehen war. Also die Deutschen haben, das war in den Kommentaren ja auch zu sehen, schon nochmal ein größeres Herz für Außenseiter oder die, mit denen man sich dann schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt hat, dem Nachwuchs. Denn es gab den Verweis ja sonst auch auf Italien. Da sind jetzt ja schon die, heißen die immer Giovanni-Leute, die aus dem Nachwuchs Sanremo, die dann beim Großen auch mitspielen dürfen. Aber da hast du natürlich auch die richtig fetten Stars und nicht nur die Kader-Lots. Oh Gott, das ist jetzt böse, ohne zu wissen, wer jetzt möglicherweise in den letzten 32 ist. Aber was ich mich frage, also das Positive zuerst, das Positive ist ja, dass der NDR sich bemüht, 15 Talenten eine Chance zu geben, sich hier in diesem Umfeld zu beteiligen, da vielleicht auch ein bisschen Popularität zu kriegen, ein bisschen was zu lernen, mediale Präsenz und so weiter. Und vielleicht sind sie ja auch smart genug, um sich dann nochmal 1, 2, 3 Leute später zu irgendwelchen Konzerten in Schwerin, Neubrandenburg oder Göttingen einzuladen. Who knows? Was ich nicht gut finde, ist dann, wenn man jetzt diesen ganzen Bums macht, warum macht man dann nicht 2 Halbfinale dann vorher auf? Vermutlich, weil dann wiederum andere, das hat ja Alex auch gesagt, ja, wir wollen nicht verbrannt werden, deshalb wollen wir das deutsche Finale zu was Begehrenswerten aufbauen. Aber das ist jetzt auch so eine, also am Ende machen sie doch eine Mischung. Also entweder wollen sie UMK, dann brauchen sie nur 7 Acts, die richtig gut sind von Stars, die es auch unbedingt wollen. Oder sie geben dann eben auch anderen eine Chance, die dann eben noch Potenzial haben. Aber hey, dann vermischt die von Anfang an, gib ihnen die Chance und die Möglichkeit, sich dann da im Halbfinale zu beweisen. Und wer dann Gutes kann, setzt sich dann durch. Und die anderen haben eben zumindest auch mal die Chance gehabt. Ey, und warum machst du, das hätte der NDR problemlos dann, wenn ich jetzt mal kurz überschlage, also wir haben 15 potenzielle Nachwuchs-Acts, wir werden, sagen wir mal, 7 oder 8 andere haben, zusammen sind es 23, 24, 2 Halbfinale mit 12 Acts und 4 davon kommen ins große Finale. Punkt. Also da machen sie aber jetzt hier einen Aufwand und machen ein Dokutainment und machen noch sonst irgendwie was und dann wird es doch nur im NDR-Fernsehen ausgestrahlt in der Mediathek. Also ich finde, das ist nicht, ja, also ich finde es halt nicht konsistent an der Stelle und ich finde, man hätte da halt dann einfach auch sagen können, dann lass uns jetzt diesen Schritt gehen, Herrgotts Namen, und 2-mal sonntagsabends, 22 Uhr NDR-Fernsehen, das kriegen wir auch noch hin. Oder was ist der 8.2. Filmtag? Ich weiß das gerade gar nicht, aber es ist auch keine so richtig geile Sendung.
Ja, also ich will da gleich dran anknüpfen, weil das zu einem anderen Punkt nämlich führt, nämlich, dass ja auch die Zusammensetzung sehr unterschiedlich ist. Also jetzt zum Beispiel gerade der Punkt, dass eben doch, ich glaube, 2 sind es oder 3, die jetzt praktisch in diesem Casting, nenne ich es jetzt mal, zumindest die erste Station ist ja letztendlich wirklich so, ne? Also alle singen einen Song und kommen dann in Teams oder auch nicht. Und und dass da dann welche aber jetzt trotzdem mit eigenem Song sind, die ja teilweise auch schon und teilweise gar nicht so unerfolgreich auch schon was veröffentlicht haben. Das war auch was in den Kommentaren relativ häufig diskutiert wurde. Also die Frage, wie ob eigentlich wirklich alle, die dann jetzt gesetzt sind, bekannter sind als die, die jetzt im unter den 15 sind, ne? Sondern es scheint ja so zumindest teilweise ineinander überzugreifen, so wie das dann eben im letzten Jahr auch beim TikTok-Voting war. Da hätte ich auch eigentlich gesagt, also entweder man sagt, das ist jetzt wirklich so eine Newcomer-Plattform und Newcomer auf gar keinen Fall festgemacht am Alter, sondern einfach im Sinne von hat irgendwie Fuß gefasst in der Musikindustrie oder nicht. Und dass man das so aufgeteilt hätte, das hätte ich irgendwie sinnvoller gefunden. So, ja, ist es irgendwie sowas zwischendrin. Aber auch da hoffe ich eigentlich auf Conchita und Ray, weil ich glaube, dass die auch mit beidem dann arbeiten können. Also sprich, wenn da jemand ist, der wirklich vielleicht noch gar keinen eigenen Song aufgenommen hat und einfach gerne singt und gut singt, dass die da wissen, dass die den anders behandeln, weil als jemanden, der eben auch schon viel veröffentlicht hat zum Beispiel oder einiges veröffentlicht hat oder manche sind dann ja vor allem in den sozialen Medien auch schon ein bisschen bekannter, weil sowas gibt's und gab's ja bei The Voice auch schon immer mal wieder. Und deswegen, oder wir erinnern nur daran, dass Ann-Sophie ja auch nochmal teilgenommen hat, ne? Oder so jemand wie Basti, der vorher dann schon Famemaker gewonnen hat. Also insofern, ja, da glaube ich einfach, oder hoffe ich jetzt einfach mal darauf, dass das dann noch so ein bisschen ausgebügelt wird. Aber ein bisschen durcheinander, finde ich, geht's jetzt schon, weil eben nicht so ganz klar ist, wer ist in der einen Gruppe, wer ist in der anderen Gruppe. Da kann man, glaube ich, schon auch bemängeln, dass das vorher nicht so klar war, sondern jetzt so ein bisschen als Überraschungseffekt kommt, dass es sowas gibt. Aber das hängt, denke ich, auch einfach dann wieder mit diesen teilweise sehr langen Entscheidungswegen zusammen. Peter, ich habe auch die Befürchtung, die du hast mit dem Vorteil. Und der Witz ist ja, dass man mit logischen Argumenten da gar nicht so rankommt, weil natürlich kann man gar nicht in jeder Situation den Daumen drauflegen und sagen, daran lag das jetzt. Also ich glaube, das kann man bei Max Mutzke relativ gut machen, bei allen anderen verschwimmt es so ein bisschen. Da haben schon auch immer die Superfinals mit reingespielt, die wir, ich hoffe zumindest mal, beim diesjährigen Vorentscheid nicht sehen werden, denn im letzten Jahr gab es das ja auch nicht. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, dass eben am Ende nur zwei Acts dann im Superfinale stehen, man dann nochmal abstimmen kann, wo dann eben die Chancen einfach auch sehr groß sind, dass es so eine Art David gegen Goliath-Effekt gibt und alle den vermeintlichen Newcomer unterstützen oder diejenigen, die den sehr bekannten Act vielleicht nicht mögen, dann auch extra für den oder die andere anrufen. Das werden wir ja nicht sehen. Aber ja, es ist eben schon auffällig, dass das deutsche Publikum vielleicht auch dann durch diese emotionale Erzählung drumherum da schon letztendlich dafür empfänglich ist. Und deswegen, ich gehe auch aktuell erstmal davon aus, dass der oder diejenige mit der Wildcard in der Show eigentlich ganz gut abschneiden wird, weil es in der Vergangenheit eben häufig so war oder immer, fast immer so war. Wobei man sagen muss, es ist wirklich ein exklusives deutsches Phänomen. Also natürlich nicht, dass es nirgendwo anders vorgekommen ist, aber wenn ich mich zum Beispiel gerade an Australien, an diese TikTok-Wildcard und so erinnert, also es gibt auch schon einige, die dann unter ferner Liefen gelandet sind. Aber in Deutschland hat es eben immer sehr gut geklappt über die Wildcard-Schiene. Und genau, ihr habt ja vorhin noch das Beispiel Sisters ausgespart. Das war ja auch so ein Fall, da gab es dann ja lange Diskussionen, ob das jetzt eine Wildcard war oder nicht. Ich finde, am Ende ist es ja auch wurscht, wie sowas heißt. Tatsache war eben, dass es sozusagen ein zweiter Weg war, wie man in die Vorentscheidung kommen konnte und die Sisters als Sisters dann auch erst später als alle anderen Acts vorgestellt wurden, das dann auch sozusagen aus dem Einspieler zum Beispiel ersichtlich war und dann eben auch dieser Effekt nochmal mitgenommen wurde. Und genau, da bin ich einfach gespannt. Das wird ja auch dann vielleicht eine Rolle spielen, wie das in die eigentliche Sendung, also in das deutsche Finale dann eingebaut wird, diese Geschichte.
Aber Ella Isa und Max Mutzke, das waren ja die beiden Beispiele, die ich genannt habe. Das kam jetzt gerade auch schon von Anmay. Da muss man auch sagen, dass die Songs natürlich auch große kommerzielle Erfolge waren. Ne? Also Max Mutzke war bestimmt auf 1, und das weiß ich zwar nicht mehr, aber das würde ich sicher prognostizieren, weil das so eine Hype hatte. Und Ella Isa waren auch mehrere Wochen in der Top 10. Also da haben natürlich auch die Songs mitgeholfen. Ne? Trotzdem glaube ich, dass es diesen David gegen Goliath-Effekt gibt. Und ich glaube sogar, dass er von Jahr zu Jahr stärker wird, weil sich immer noch ja die sozialen Welten drumherum dynamisch verändern, eine immer wichtigere Rolle spielen. Und der ESC ist ein Riesenthema in sozialen Medien. Nicht umsonst setzt sich ja TikTok als internationaler Sponsor auch da drauf. Ne? Insofern glaube ich ganz bestimmt, dass sogar noch im Vergleich zum letzten Jahr die Verselbstständigung dessen, was sich da jetzt abspielt, mit dem Ich will zur EFC-Format, was ja per Mediathek-Fokus ohnehin schon näher an den sozialen Medien dran ist, dass das eine signifikante Rolle spielen wird. Und insofern wird es am Ende sehen, ohne einen guten Song geht es natürlich nicht oder ohne einen Song, der mehrheitsfähig ist, aber es wird eine Wettbewerbsverzerrung sein, schlicht aufgrund dieser Span of Attention. Ne? 4 Wochen vor dem deutschen Finale geht das los und bleibt dann zumindest in der Musik-Community, und damit meine ich nicht nur die Bubble, sondern alles das, was alle die, die sich mit moderner Musik befassen, wird das eine Rolle spielen. Und zum Schluss noch ein kleines Wort an Esther. Esther, ich finde das super, dass du Grace Jones zelebriert hast mit Slave to the Rhythm. Dieser Song ist ganz, ganz großartig. In der Zeit, als ich noch ab und zu auf Partys aufgelegt habe, habe ich den ganz oft gespielt. Also ganz, ganz toll, dass du den reaktivierst und dass der wieder eine sehr verdiente Aufmerksamkeit kriegt.
Ich wollte noch kurz eine Sache sagen zu Max und Eloisa, weil es jetzt mehrmals gefallen ist. Wir dürfen ja auch nicht vergessen bei dieser Theorie, dass sowohl bei Max damals als auch bei Eloisa der Sieger von der Vorentscheidung über mehrere Runden gewählt wurde. Also bei Eloisa waren es ja, glaube ich, sogar insgesamt 3 Runden und Max stand ja am Ende auch nur noch gegen Scooter im Superfinale. Und Scooter waren ja sowieso sehr polarisierend, da haben ja viele Leute, ich weiß noch genau, ich habe das damals mit meinen Eltern geschaut, mein Vater ist schon ausgerastet, weil er wirklich dachte, okay, die Deutschen wählen da ernsthaft Scooter hin. Und ich glaube, da waren so viele Leute, die einfach nur aus Frust, damit es Scooter nicht werden, für Max abgestimmt haben. Und ich gehe auch, wie ich glaube, Benny es vorhin gesagt hat, ich gehe auch davon aus, dass es nächstes Jahr im Vorentscheid eben nicht irgendwie mehrere Runden gibt, sondern so wie auch dieses Jahr nur eine einzige Runde. Und wenn ich mich richtig erinnere, wären Eloisa auch nicht die Sieger gewesen, glaube ich, wenn es damals nur eine Runde gegeben hätte. Also die haben sich ja erst im Laufe der Sendung dann zur Gewinnerband kristallisiert. Ich glaube, in der allerersten Runde hatte nämlich sogar Unheilig noch die Nase vorn.
Ja, wobei da ja auch jeder in jeder Runde einen anderen Song gesungen hat. Ne? Also ich finde deinen Einwand total berechtigt, dass man es nicht 1:1 vergleichen kann, aber eben auch nicht, man kann es auch nicht umgekehrt vergleichen, sozusagen, dass man sagt, es wäre aber anders gewesen, wenn, weil eben damals ja genau dieser Punkt war und dass jeder erst in der ersten Runde einen Song, dann kamen nur 4 weiter, die dann in der zweiten Runde einen anderen Song und dann wurde erstmal über wer mit welchem Song und also es war ja alles so ein bisschen. Naja, sagen wir nichts mehr dazu. Ist krass drüber gewachsen.
Ja, da sind immer schlimme Sachen ausprobiert worden und jedes Jahr nochmal wieder was anderes. Und da, also positiv wieder mal zuerst, ne, man war innovationsfreudig, weil das vorher ja dann immer weniger erfolgreich war. Nachteilig, man hat es vielleicht nicht komplett durchdacht, was das denn eben für Konsequenzen haben könnte. Insofern muss man eigentlich jetzt sagen, auch wenn wir natürlich jetzt fast das ein bisschen traurig finden, dass er eben das deutsche Finale dann nur 8 Beiträge hat, ist das natürlich nach diesem Abstimmungsmuster, dass wir eben nur einen Durchgang zum Voting haben, eigentlich ganz gut. Denn wenn man zu viele Lieder hat, dann verteilt sich das. Und das sieht man, finde ich, bei Melodiefestivalen halt auch. Dann hat man so 4, 5, 6 Lieder, die alle so gleich viel haben. Oder auch so ein bisschen jetzt wie beim Junior ESC. Die sind dann unter ferner Liefen. Die haben dann so diesen 1 Prozentpunkt der Stimmen. Ja. Gleichzeitig schafft es aber keiner, sich so richtig vorne abzusetzen. Also bei den Melodiefestivalen in den letzten Jahren, also gerade beim Televoting, war das in den letzten Jahren eher immer so, dass derjenige maximal irgendwie 18% der Stimmen gekriegt hat, was jetzt kein Wunder ist, wenn 12 zur Auswahl stehen, ne? Und da kannst du natürlich nicht so, das spreizt nicht so sehr das Ergebnis, weil du eben nicht 1 oder 2 hast, die wirklich deutlich stärker sind als viele andere, sondern das pendelt sich dann wahrscheinlich aus. Und insofern, was das betrifft für dieses jetzige Abstimmungsverhältnis, ist das wahrscheinlich schon sogar ganz gut, dann nur mit 8 zu arbeiten. Was aber nicht heißen sollte, dass man nicht insgesamt, auch wenn man mehr Talente sieht, mit mehr arbeiten sollte. Und dann haben wir wieder die Vorrunden.
Ja, dem stimme ich zu. Und weil ich das jetzt auch gerade nochmal gesehen hat, Anne schreibt nochmal, sie würde sich freuen, wenn wir zugucken und es steckt viel Herzblut dahinter. Wir ESC-Fans natürlich sowieso. Und das ist jetzt eigentlich der Punkt, den ich machen will. Peter hat es, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen. Also Unabhängig jetzt davon, dass natürlich irgendwie Halbfinals oder Vorrunden oder was auch immer cooler gewesen wären, aber es war ja nun schon lange klar, dass sowas nicht passieren wird. Erstmal ist mehr ESC-Content, finde ich, auch immer gut, weil sich was daraus entwickeln kann. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Shows aussehen. Ich habe aber noch, und die Frage ist natürlich auch, das hattest auch, glaube ich, du gesagt vorhin, Peter, nochmal so, dass ich da so ein genau, mehr ist mehr, dass sich da so ein Hype entwickeln kann. Das sehe ich jetzt irgendwie gerade noch nicht so richtig. Ich weiß auch, ich finde auch, das hat letztes Jahr mit dem TikTok-Voting, also Icke hat es natürlich geschafft, dann seine Fans zu mobilisieren. Aber das jetzt wirklich, also ich sehe noch nicht, dass durch Ich will zum ESC plötzlich ganz neue Zuschauerschichten für den Vorentscheid gewonnen werden oder jetzt die Quote nochmal 1 Million nach oben geht oder ähnliches. Aber lass mich natürlich auch gern eines Besseren belehren. Vielleicht nimmt es ja doch so ein bisschen Fahrt auch auf. Ja, das ist natürlich dann noch die Frage, wie das in der Mediathek letztendlich auch ankommt. Aber gerade glaube ich jetzt noch nicht, dass das der große Überraschungshit wird, der jetzt dann plötzlich so einen riesen Hype entfacht. Aber wie gesagt, also für die ESC-Bubble ist das natürlich was, was super Tolles. Duspo, ich will dir gleich noch eine Frage mitgeben, wenn du dazu jetzt was sagst. Weil ich habe mich ja gefragt und bin gespannt, ob ihr da eine Antwort darauf habt. Glaubt ihr eigentlich, dass das Ausrufezeichen-Reservoir beim NDR irgendwann erschöpft sein wird? Oder ist es so unendlich? Also egal ob Germany 12 Points, Alex Swings, Oscar Sings und natürlich die gerade schon erwähnten Sisters, ein Ausrufezeichen ist immer noch da für den Titel. Das ist, ja, da bin ich schon irgendwie begeistert und überrascht. Und ja, bin mal, Duspo, was denkst du? Wird uns das
Ausrufezeichen also, immer weiter verfolgen? Es ist ein Statement, das ist mehr als nur, ich will zum ESC, sondern ich will zum ESC. Man hätte auch das will in groß schreiben können, aber wohl, es ist ja auch schon alles groß geschrieben, glaube ich, wenn man es richtig gesehen hat. Also ich finde...
Also natürlich nur Ray Garvey nicht, alle anderen wollen zum ESC, aber Ray
richtig, der will ja zum Free ESC. Und also insofern, da sind jetzt die Möglichkeiten der Herausarbeitung oder der nicht der Syntax, sondern ihr wisst schon, des Satzbaus, des Satzzeichen, wie auch immer, ist ausgeschöpft. Ich wollte kurz noch ein bisschen die Hoffnung auf die Strahlkraft der ARD, ZDF, Mediathek zerstreuen. Ja, also nein. Also in der Mediathek wird dieses Verfahren sicherlich nicht groß stattfinden. Und du bist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, Benny. Du warst ja verdientermaßen im Urlaub in südlichen Gefilden, als der Kinder-ESC lief und hast dann ja auch voll Begeisterung geschickt. Das ist ja, also hier auf dem ersten spanischen Fernsehen, da machen sie jetzt schon Werbung für den Junior-ESC, die stimmen da alle ab und die voten dafür. Und de facto ist das ja auch so in mehreren Ländern und Spanien gehört auf jeden Fall mit dazu, dass sie eben so das nächste große Event dauerhaft immer mit auf dem Screen mit einblenden. Das würde bedeuten, man könnte zum Beispiel, wenn man sowas hat, so eine Perle, dann auch in der Mediathek, die natürlich da groß machen. Das Problem ist, wenn du wieder die ARD hast mit, sind es noch 9 Sendeanstalten oder immer noch 11, ich komme da immer noch durcheinander, wenn die halt alle ihren Content in diese Mediathek stopfen, dann haben die natürlich alle einen Anspruch und Interesse, dass ihre Sachen ganz vorne stehen. Und wir können uns den Spaß machen, sobald die Folgen verfügbar sind, mal gucken, wer es zuerst gefunden hat und wer es mal irgendwann so im Headliner sieht oder sowas. Also wie man es bei Netflix erleben würde, wo das natürlich dann promotet, heute in der Top 10 oder wie auch immer. Meine Wette, aber ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, ich verwette, eine nicht vorhandene ESC-Tasse darauf ist, dass das nicht stattfinden wird. Ich würde eher sagen, dass dieses Ich will zum ESC eine wirkliche, und da müssen wir so gesehen, Alex und Stefan vielleicht sogar auch Herrn Gerling dankbar sein, das ist eine Bubble-Befriedigung, wenn man so möchte. Das ist eine, was uns da wieder also im positiven Sinne hingeworfen wird, hey, wir haben Verständnis dafür, wir möchten auch mit den Künstlern arbeiten, aber erwartet nicht, dass das hier ein dickes Ding wird. Und auch die Strahlkraft von Eurovision.de, das ist schön, sie sind jetzt ja auch erwacht und posten da ja auch regelmäßig. Vielleicht können sie da ja noch ein paar Leute aktivieren, aber am Ende, das hatte vorhin auch schon einer gesagt, die da abstimmen, das ist die Hardcore-Bubble, die dann da auch ins Voting gehen wird an dem 8.2. Aber vielleicht sage ich, Peter, Rick, habt ihr noch andere Meinungen, ob es den Hype geben kann?
Also zum Ausrufezeichen, Ich finde ein Ausrufezeichen immer ein Zeichen von Unsicherheit, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, was ich da zu Besten gebe, auch wirklich so ist. Und um dem nochmal Nachdruck zu verleihen, mache ich mal sicherheitshalber ein Ausrufezeichen. Na, aber that's just me. Na? Und dann eine kleine Gegenrede zu Dusupin oder auch nicht. Aber ich darf an die 70er Jahre erinnern. In den 70er Jahren waren ja teilweise dann im Vorentscheid Songs, die nicht gewählt wurden oder nicht zum Sieger gewählt wurden, aber dann riesige Hits wurden. Na, also Marianne Rosenberg gehört ja dazu, also viel zitiert, Jürgen Markus und so weiter. Da wurden dann Nummer 1 Hits geboren im VE. Und vielleicht ist das ja dies Jahr sogar so, dass die, die dann im Finale sind am 8., sind es, wenn sie es denn mit eigenen Songs sind, das weiß ich jetzt gar nicht, müsstet ihr mich noch ergänzen, dass dann diese Hits, die da gar nicht gewinnen, plötzlich zu großen Charterfolgen mutieren. You'll never know.
Esther, wir verabschieden dich schon mal. Cool, dass du da warst und bis ganz bald. Wir werden deinen Weg ja verfolgen und freuen uns schon sehr. Ich glaube, ich habe meine Liste zu dem Thema zumindest abgearbeitet. Habt ihr noch einen Aspekt, über den wir unbedingt sprechen sollten im Hinblick auf, ich will zum ESC, und den wir bislang noch nicht angesprochen haben? Ich will vielleicht noch einen im Hinblick auf Duspra, jetzt spiele ich dir den Ball nochmal zu, das Show-Element, weil ich war ja überrascht, und gerade wenn wir jetzt erfahren haben, dass von A bis Z alles schon im Kasten ist, außer das Finale natürlich, das dann live sein wird, dass das Finale am 8. Februar ist. Das macht natürlich Sinn, im Hinblick auf den Audience-Flow, ne, also das so nah wie möglich an die Vorentscheidung zu legen. Aber wenn ich mich jetzt erinnere, wie diese Vorentscheidungswoche immer ist, und wir haben das ja dieses Jahr miterlebt, also so im Sinne von, gerade wurde schon der berühmte Felsen angesprochen, wir wissen nicht, kann man da drauf stehen oder nicht oder wie auch immer. Wenn jetzt von den Vieren erst feststeht, wer, also 8 Tage vorher erst feststeht, wer dann wirklich in der Live-Show ist, die müssten ja alle eine entsprechende Show vorbereiten. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann bräuchte man ja Bühnenelemente und so weiter und so fort, müsste die alle besorgen, kaufen, dafür, dass 3 davon gar nicht zum Einsatz kommen, weiß ich nicht. Oder ansonsten ist halt die Show, die Zeitspanne bis zur Live-Show in dieser Vorentscheidungsshow, in der ja das ganze Team, in dieser Vorentscheidungswoche, in der das ganze Team was anderes zu tun hat, ja wirklich super kurz, oder? Für eine Vorbereitung, für einen Live-Auftritt?
Also ich würde das ja so machen, wenn ich das schon so dicht beieinander packe, da ist ja wirklich schon die Woche dazwischen, ne? Also der 8. ist ein Donnerstag und der deutsche Vorentscheid ist dann am Freitag die Woche drauf, richtig?
Genau, richtig.
Genau. Na, da würde man ja schon prinzipiell gucken, dass man dasselbe Studio dann nimmt, auch wenn man das natürlich wahrscheinlich lieber, also tagesweise war das natürlich Geld kosten, aber auch der, wenn sie es, also die machen es ja auch in Berlin, keine Ahnung. Aber im Zweifel würde man ja gucken, dass man so Synergien nutzt, aber klar, dann kann eine Woche auch schon wieder zu lang sein, I don't know. Die Sendung wird ja auch im NDR-Fernsehen übertragen. Und ich finde, man kann sich schon, also auch so ein Felsen kann jetzt nicht die Welt kosten, ja. Also um den da auf die Bühne zu machen, da sind die Sicherheitsapparate, kosten da ein bisschen Geld. Also ich glaube eher, dass die Personalkosten da nochmal drumherum nochmal das größere Thema sind. Also ich würde mir wünschen, und eigentlich muss es dann auch der Fairness dann halt eigentlich gegeben sein, dass jetzt im Rahmen der Coachings auch Auftritte für die 4 entwickelt werden, die dann auch 1:1 im deutschen Finale funktionieren könnten. Und dann fallen halt 3 weg. Das ist immerhin noch aber 25% oder einer oder eine kommt dann aber trotzdem mit dem Auftritt durch. Und jetzt müssen wir mal sagen, also auch für Frau Russo, Anissa, der Blumen oder der also ja, das Piano da hinzukriegen, aber ansonsten fährst du nochmal schnell irgendwie zum Baumarkt und holst dir dann noch ein paar Pflanzen, die du mit hinstellen kannst. Also ich fand jetzt keine von diesen Performances in irgendeiner Form auf dem Niveau von Popular, wo Glasscherben zerschlagen werden, wo du halt wirklich dir nochmal so Theater und Sachen machen musst, sondern es war ja alles noch gehobenes, Benni, du kennst dich da besser aus, aber es wäre auch besser, gehobenes Musical-Provinztheater-Niveau, was da, wie die da umgesetzt worden sind, oder? Habe ich da was, vielleicht vergesse ich was, ich blende was auf.
Ich wollte auf das Thema auf jeden Fall sowieso nochmal zu sprechen kommen, weil ich mir nämlich letzte Woche, heute ist das Finale von The Voice, letzte Woche war das Halbfinale und das habe ich mir mal angeguckt und da waren das, glaube ich, noch 13 Acts oder so. Und also ich muss sagen, Bildergarten kann das auch besser, weil also es war jetzt alles auch nicht so und dann die Hälfte des Songs, na gut, ich übertreibe, ein Viertel des Songs, doch die Reaktionen der Coaches, also irgendwie denen ins Gesicht gefilmt oder so. Aber was da mit Bühnenelementen auf die Bühne gebracht wurden und es gab Tänzer und so weiter, für ein Halbfinale Castingshow, war das eigentlich schon richtig gut. Und da habe ich mich dann wieder, und auch von der Regieleistung übrigens besser. Und da habe ich mich dann schon nochmal gefragt, wieso das bei einer Show, wo es bekanntlich extra auf die Show ankommt, ja, also wo es nochmal um was anderes geht, weil bei The Voice sucht man eben, wie der Name schon sagt, ja, hauptsächlich auch nochmal The Voice, da könnte man es noch eher verstehen, wenn da jemand nur auf der Bühne steht, so, warum das bei der Vorentscheidung weniger gut klappt. Und da hoffe ich aber auch, das war ja damals mein Plädoyer, warum ich auch gesagt habe, oh, immer dieses Rufen nach ein anderer Sender soll das machen und jetzt wieder andere Produktionsfirma und dies und das. Eigentlich hoffe ich, dass es so eine Art Lerneffekt gibt im Vergleich zur letzten Show. Und wir haben das ja auch, im Nachgang wir hier nochmal drüber gesprochen haben, ja auch dann mit Stefan und Alex, hatten wir das ja auch schon nochmal gesagt, dass zum Beispiel, also ne, ich erinnere mich irgendwie an Lonely Spring, die da total abgerockt haben und dann wurde das sitzende Publikum eingeblendet und diese Schaufensterpuppen hat man noch als Schaufensterpuppen erkannt und so. Also es hat ja einfach nicht gut geklappt und da ist wirklich meine Hoffnung, dass es dieses Jahr besser klappt. Aber ich habe den Faden zu deiner Frage verloren, aber ja, Bildergarten kann das bei The Voice auf jeden Fall besser, als wir das in der letzten Vorentscheidung gesehen haben. Und ich hoffe, dass wir das diesmal in der Live-Show auch gezeigt bekommen.
Aber das kann ja eigentlich nur am Budget liegen, dass das irgendwie unterschiedlich aussieht bei The Voice of Germany, weil es wahrscheinlich auch insgesamt mehr Quoten einbringt oder so, keine Ahnung. Also es muss da echt irgendeinen Grund geben, sehe ich auch so, weil eigentlich ist das Potenzial da und jetzt mal wieder das Klischee, aber wenn man Helene Fischer Shows sieht, das ist wirklich internationales Level, was die auf die Bühne bringt. Also die Menschen sind ja in Deutschland irgendwie da. Es gibt genug kreative Leute, aber die werden aus irgendeinem Grund für die Vorentscheidung oder generell auch für den ESC in Deutschland nicht rekrutiert oder können die nicht bezahlt werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das auch schon oft gesagt.
Ja, also die Einschaltquote sehe ich natürlich auch ein Thema, ne? Und bei der Helene Fischer Show, die kommt ja dieses Jahr wieder. Benni hat es ja irgendwie geteilt. Da waren es ja schon immer so 5-6 Millionen, die da mit dabei waren. Der deutsche Vorentscheid war ja dann immer so, war man ja froh, wenn man bei 3 angekommen ist. Aber das korreliert ja auch miteinander, ne? Also was ist es sehenswert und werden da Sachen herausgearbeitet und da schön gemacht. Aber ich vermute wirklich, ist im Grunde so, wie du sagst, Rick, die Privaten müssen wahrscheinlich auch nochmal mehr investieren, weil sie dann natürlich dann auch die Werbegelder da natürlich dann auch mit brauchen, das mit refinanzieren können. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen geht das halt alles in den Showtopf oder in den Gesamttopf mit rein. Und am Ende, wir haben ja auch mal gesehen, wann die Proben da anfangen. Ja, die fangen 2 Tage vorher an und das ist halt, es gibt vorher kein Konzept. Und auch letztes Jahr habe ich jetzt kein großes Konzept wahrgenommen, was Kamerafahrten betrifft oder Herausstellungen. Also dass in einer Sekunde oder zu einem Moment genauer Kamerawinkel hier und dann ein genauer Kamerawinkel da ist. Sondern das hatte ich damals kritisiert schon, da war Schreiber, war ja ganz sauer. Da wird einmal die Totale gemacht und dann fährt die Kamera wieder einmal von links. Und dann fährt sie wieder nach rechts und dann wieder die Totale. Und wenn du Glück hast, auch nochmal dann der Künstler, die Künstlerin groß gezeigt. Aber es wird nicht mal eben auf die Handbewegung, weil was Besonderes passiert ist, gegangen oder sonst wie oder ein anderer Effekt herausgearbeitet. So, und das ist genau hier, kommt gerade auch so ein bisschen die Böhmi-Sendung. Die war natürlich ganz anders unterwegs. Die konnten da länger dran arbeiten. Also diese Chance wird da leider vertan. Und das ist sicherlich eine Geldfrage, die dann wiederum zusammenhängt mit einer Zeitfrage, die dann eine Ressourcenfrage ist. Und damit stehen wir uns wiederum selber im Weg. Und das gleichzeitig aber dann die Künstler, nicht wie eben, das wird ja sonst immer kritisiert, so in Schweden, wo dann auch die Labels dahinter sind und zum Teil jetzt ja auch merken, dass sie da auch nicht unendliche Summen in die Acts investieren können. Aber die wissen halt, dass die allermeisten dieser Lieder, die daran teilnehmen am Melodiefestivalen, dass die dann ja auch übers Jahr Geld generieren, dass da Auftritte dann danach folgen und dann den Labels ja auch wieder Geld bringen. Und insofern ist man da eher bereiter, da auch von Labelseite stärker zu investieren, was bei uns ja dann noch nicht der Fall ist, sondern das muss vom Sender her kommen.
Peter, du wolltest, glaube ich, was sagen, ne? Ich wollte nur kurz mit reingeben. Vielleicht liegt es aber auch einfach an uns, denn bekannterweise wurde ja die Regie von Unser Lied für Liverpool auch für den Deutschen Fernsehpreis nominiert von einer kompetenten Jury. Und insofern, vielleicht sind einfach wir diejenigen, die das falsch sehen. Könnte auch sein. Peter, wolltest du was sagen oder warst du sowieso schon entstummt?
Naja, das deutsche Feuilleton hat es ja in größeren Teilen so wie wir gesehen. Und die werden ja nicht, jedenfalls nicht alle bei uns abgeschrieben haben. Aber ich wollte es eigentlich positiv formulieren. Es ist ja nun das gleiche Team am Start wie letztes Jahr. Und ich denke, dass da auch starke Learnings gibt. Und da ist Room for Improvement, aber das wird auch realisiert werden. Also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass es besser wird, weil Rick hat es ja gerade schon gesagt, also die Talente sind ja da, ne? Mit denen man auch in Deutschland internationales Niveau hinkriegen kann.
Ja, und jetzt sind wir natürlich vor allem auch gespannt, wer dann im vermutlich voraussichtlich Januar auch angekündigt wird als schon gesetzte Acts für das Finale. Darüber werden wir natürlich auch noch viel spekulieren, reden und berichten. Wir biegen jetzt so langsam ein in die Schlussrunde, denn erstens hat Peter ein schönes Schlusswort gemacht. Außerdem haben wir teilweise noch Anschlusstermine. Rick muss außerdem jetzt langsam mal hier mit Estland in die Puschen kommen und hat noch Arbeitsaufträge von mir. Also insofern, kommen wir langsam, aber sicher zum Ende. Es war eine sehr schöne Runde mit euch. Wir könnten natürlich noch ganz, ganz viel besprechen. Aktuell läuft ja die Abstimmung für die tschechische Vorentscheidung. Wir haben unseren ESC Kompakt Second Chance Contest 2023 abgeschlossen. Bald startet schon die Suche nach dem besten schwedischen ESC-Beitrag aller Zeiten. Was können wir noch? Also es gibt so viel zu berichten und so viel passiert aktuell. Das können wir gar nicht alles streifen und hier besprechen. 37 Länder nehmen teil am ESC, mindestens, wenn nicht sogar 38, falls Rumänien doch noch die Kurve kriegt. Aber wir werden das natürlich über die nächsten Wochen machen, werden dann auch spätestens im Januar wieder mit unseren relativ regelmäßigen ESC-Kompakt-Lives starten, weil es dann ja wirklich jede Woche wieder was Neues gibt. Vielen Dank, Debbie, für die Unterstützung und ganz vielen Dank auch euch dreien wieder, dass ihr mit dabei wart und wir so schön hier diskutiert haben. Wir danken auch Katjes für die Unterstützung dieses Livestreams und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend. Schaut regelmäßig auf ESC Kompakt, lasst gerne noch ein Like für dieses Video da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, alle zusammen. Und ja, stimmt, natürlich auch noch danke an Anne, Sven und Esther, dass ihr drei dabei wart und uns auch ein paar Infos gegeben habt, mit kommentiert habt. Wir freuen uns jetzt, euren Weg bei Ich will zum ESC nachzuvollziehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.